Guten Morgen, es ist Samstag, der 11. Juli 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die ausschließlich selbst entscheiden, wann sie wegtreten. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte kennt ihr. Sie ist die immer gleiche, die um den wirklich allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Wir leben für und von unserer Arbeit, nur für euch, unser Publikum. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich begrüße damit meine sehr bevorzugte Runde aus Hamburg, den YouTuber und Ex-Fernseh-Bigboss Boris Brandt. Und aus dem Burkini-Paradies Österreich die Frau, an deren Unterwerfung noch jeder Prophet gescheitert ist. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hier beiden.
Das hat mir schon gefallen jetzt.
Ja, ich weiß doch, wie ich die Sendung richtig anfange.
Wie du mich in Stimmung bringst.
Genau,
ne?
Genau. Tja, aber ihr Lieben, in Stimmung, jetzt ein gewisser Schwermut kommt auf die Stimmung, denn während die dritte Missgeburt der deutschen Staatlichkeit noch immer vor sich hinsiecht, trotz allen Verwesungsgeruchs, aber noch am Leben ist da, ist ein echter Verlust eingetreten dieser Tage, der ganz reale Tod einer anderen Person von deutlich positiverem historischen Wert. Ich meine natürlich die walisische Sängerin Bonnie Tyler. Sie ist tot und ich weiß nicht, wie es euch beiden bei dieser Meldung ging, aber ich war tatsächlich so ein bisschen traurig. Sie war nicht mein Jahrgang und auch nicht unbedingt meine Sängerin, aber ihre Lieder, die sitzen und immer wieder tauchten sie auch in meinem Partyleben auf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Milena. Ich dachte mir, Ruhe in Frieden, Bonnie Tyler, ist schon schade. Also wenn man den Namen hört, finde ich, da fällt einem immer viel ein und eigentlich Positives.
Absolut. Das habe ich übrigens wirklich getan. Ich habe raufgeschaut und habe gesagt, Ruhe in Frieden, Bonnie Tyler, wirklich. Die hat mich ja begleitet. Ist nicht deine Generation, ist eher meine Generation.
Da gibt es doch keinen Unterschied.
Ja, aber man war natürlich vorbereitet. Die lag ja schon im künstlichen Koma, die arme Bonnie, und war schon krank. Also es sah irgendwie nicht gut aus, hatte ich so den Eindruck. Ja, aber ein Verlust, sicher. 75 ist ja heute eigentlich kein Alter.
Nee, ist es nicht, aber dann auch wieder einigermaßen so ein bisschen, wenn man sich anguckt, wer in letzter Zeit noch früher ging, aus Gründen. Schön, dass sie es bis dahin geschafft hat. Du bist ja Musikmann, Boris, und in vielfacher Hinsicht auch professionell und arbeitsbedingt und so. Hast du auf Bonnie Tyler irgendeinen Take, der relevant ist, den du teilen möchtest?
Ja, 1984, Total Eclipse of the Heart. Ich weiß den Text nicht mehr genau auswendig, aber sinngemäß: ich gucke in die Welt und bin furchtbar traurig und entsetzt, was da passiert. Und dann gucke ich in deine Augen. Ja. Und dann ist alles wieder gut, so in der Art. Und das hat damals in einer Beziehung, die ich hatte, das Zitieren, also das fehlerfreie Zitieren dieser Zeile hat bei der Dame einen gewissen Eindruck geschunden.
Danke, Bonnie Tyler, dann dafür, kann man sagen.
Ja. Du holst dir deine Anmachsprüche von Bonnie Tyler. Ich habe wieder was gelernt, Boris.
Ja, andere Leute holen sich die von Erotikdarstellerinnen und so. Das mache ich nicht, sondern ich suche mir da jemanden aus der Kunst aus. Und das ist ja auch in Ordnung so.
Sehr gut. Und vielleicht hört ja die Dame jetzt zu, der das damals galt. Das wäre natürlich eine ganz schöne Sache. Dann bitte schreib mir direkt. Ich gebe es nicht an Boris weiter.
Ich habe noch Kontakt zu ihr. Du kannst ihre Nummer haben. Und sie ist sogar heute noch die einzige mir verbleibende Ex, mit der ich ein richtig gutes Verhältnis habe.
Ja, das ist umso schöner. Also dann bleibt Bonnie Tyler in guter Erinnerung. Ja, gute Erinnerung können wir brauchen und alles, was die Stimmung aufhält. Denn ansonsten geht es mit den Kriegen auf dieser Welt, mit den beiden großen bestimmenden Kriegen dieser Welt, weiter in der unangenehmen Richtung, die auch wir ja lange vorhergesagt haben. Die Tagesschau vermeldet jetzt, dass das US-Militär nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran geflogen hat. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz zu beeinträchtigen. Iran griff seinerseits Nachbarstaaten an. In Bahrain, wo sich das Hauptquartier der 5. Flotte der US-Marine befindet, da ertönten mindestens zweimal Sirenen, schreibt die Tagesschau. Und Milena, Donald Trump gab zwischenzeitlich eine Biden-artige Pressekonferenz, in der er erklärte, dass er die Islamische Republik Japan jetzt wieder angreifen würde, weil diese sinngemäß Schweine und vertrauensunwürdigen Menschen, von denen habe er jetzt genug, jetzt werden sie in Grund und Boden gebombt. Macht Trump den Biden oder entscheidet er noch selbst, dass er sich immer weiter verrennt?
Bin ich Jesus? Wächst Gras aus meinen Händen?
Manchmal ja. So tust du zumindest.
Ich hab keine Ahnung. Aber ich meine, irgendwie kommt mir das alles für ein großes Schauspiel vor. So eine Art Dauerschleife. Ja? Verhandlungen, Angriffe, Beschimpfungen, dann wieder umgarnen, Verhandlungen, Angriffe. Ja, aber die Straße von Hormuz ist wieder geschlossen und die Lieferketten wieder gestört, nicht? Also das wird wohl weiter die Preise erhöhen. Und wer gerade so richtig Kohle macht, das sind Raffinerien, die das Rohöl verarbeiten. Letzte Woche war Rohöl noch günstig und da haben die Raffinerien pro Barrel rund 60 Dollar Marge verdient. So viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.
Weißt du, wie das heißt?
Das Ding nennt sich Fünffache des Durchschnitts.
Das nennt sich Crack Spread, so heißt auch die neueste Folge vom Nackten Geld, wo wir zufälligerweise, wo wir auch drüber sprachen, genau über diese Ölpreisentwicklung. Der Crack Spread ist die Differenz zwischen der Rohölpreis und dem Wiederverkaufswert, also das, was wir sozusagen an Mehrwert erzeugen durchs Raffinieren, ja.
Genau. Und Raffinerien sind der absolute Schlüssel. Weil Öl gibt's genug, aber die Möglichkeit, das zu verarbeiten, die schwinden, und zwar auch in Russland. Ja, wir haben ja überall die Bilder von Schlangen an den Tankstellen gesehen. Und laut Bloomberg-Daten ist Russlands Rohölverarbeitung auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Und rund 90% der Regionen rationieren inzwischen. Und das liegt an den ukrainischen Angriffen, ne, auf die Raffinerien. Da haben sie dieses Jahr schon über 50 geflogen. Letztes Jahr waren es über 80. Und das ist schon ein Schlag für die Russen und am Ende nicht ungefährlich für uns alle, denke ich.
Und ihr erinnert euch auch vielleicht, es sind ja plötzlich und unerwartet mehrere Raffinerien weltweit in den letzten Monaten, ganz abseits irgendwelcher Kriegshandlungen, plötzlich in die Luft geflogen.
Raffinerien sind der Schlüssel.
Ja, komisch. Wie gesagt, in der letzten Folge oder in der aktuellen Folge hat Hermann der Banker genau darüber einiges ausgeführt, wen das interessiert. Aber Boris, Öl hin oder her, es scheint ewig weiterzugehen zwischen in Iran und in den USA und ähnlich auch in noch negativer Art und Weise in Sachen Russland, Ukraine und EU. Der Spiegel schreibt jetzt, eine Tomahawk-Anschaffung der Bundesregierung blieb einige Tage lang geheim und fand nun doch statt. Mit der Anschaffung der Marschflugkörper reagiert Deutschland auf die Bedrohung aus Russland, schreibt der Spiegel. Russland habe nuklearfähige Iskander-Raketen in der Exklave Kaliningrad stationiert. Darüber hinaus verlegt Moskau seit 2022 Kampfjets mit Luftboden-Hyperschallraketen vom Typ Kinschal dorthin. Zudem habe Russland angekündigt, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren, also Weißrussland. Die Tomahawks verfügen über eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern. Und vor kurzem haben wir noch vermeldet, dass Donald Trump ja absagte, was Biden zusagte, dass nämlich amerikanische Marschflugkörper dieser Art in Deutschland stationiert werden. Nun haben die Deutschen offensichtlich von den Amerikanern welche gekauft. Und wir wissen ja, dass die Amerikaner immer noch den Ausknopf haben. Also bei aller amerikanischen Waffentechnik entscheidet eben das Pentagon, ob wir die einsetzen oder nicht. Wenn die da Nein sagen, fliegen die Teile auch nicht. Aber es ist zumindest symbolisch ja eine deutliche Eskalation in Richtung Russland, oder?
Ja, ich fühle mich manchmal richtig alt und weg von der Welt, weil ich aus der Abteilung Team Frieden bin und immer noch daran glaube, dass eben Reden besser ist als Schießen und so. Wenn ich mir das alles angucke und anhöre, glaube ich, dass haufenweise Menschen inzwischen involviert sind, also jetzt hier auf unserer Seite, aber wahrscheinlich auch auf allen anderen Seiten, die wirklich die Kontrolle verloren haben über die Realität. Also allein die Tatsache, dass solche Leute wie, keine Ahnung, die von der Leyen, Merz, Pistorius, wie sie alle heißen, dass sie wirklich glauben, dass wenn eine Drohne in Moskau einschlägt und da steht drauf Made in Germany, dass das keinen Effekt hat, also auf diejenigen, die getroffen worden sind von der Drohne, dass nicht mal irgendwann jemand auf die Idee kommt zu sagen, ich find's gar nicht so gut, dass da in Deutschland Drohnen gebaut werden oder ich find's nicht so gut, dass Raketen stationiert werden oder so. Sie arbeiten systematisch an Eskalation, weil das wahrscheinlich auch eine Ausrede für eigenes Versagen ist oder so. Ich finde es höchst bedrohlich und ich glaube, dass immer dann, wenn man sagt, da wurde jetzt das bekannt und so, das ist ja wie beim, keine Ahnung, wie im Hafen bei den Drogen. Wenn du ein Kilo findest, sind 10 Kilo durchgegangen. Wenn also eine Sache rauskommt, sind 10 Sachen nicht rausgekommen. Und ich möchte nicht wissen, und meine Fantasie, sag mal so, ich denke lieber nicht drüber nach, weil meine Fantasie lässt mich alle möglichen viel schlimmeren Sachen erahnen, was da gerade alles passieren kann. Und dass Donald Trump, also Iran und Japan, das ist ja relativ nah beieinander, dass man sowas mal verwechselt, das würde ich jetzt noch nicht auf Demenz schieben, sondern auf Aufregung vielleicht, auf den Druck, in dem er ist.
Oder Gleichgültigkeit.
Oder das. Bei den Tomahawks ist ja der finanzielle Aspekt auch nicht unwichtig. Ja? Also wie viele Tomahawks der deutsche Steuerzahler kauft, das darf er übrigens nicht wissen. Ja? Offiziell, damit es die Russen nicht erfahren. Da lass sie dich doch kaputt. Und ich glaube, Merz und Pistorius hüllen sich in erster Linie in Schweigen, weil sie die Kosten halt verschleiern wollen. Also ein Stück Tomahawk kostet weit über 1 Million. Dann kommen noch die Startgeräte und Wartungsverträge, so langfristige Wartungsverträge dazu. Das geht in die Milliarden Und die wandern dann in die amerikanische Rüstungsindustrie und damit direkt in die Taschen von BlackRock und Co. Ja. Und was auch sehr lustig ist, wie das hier verkauft wird, also in der ersten Eilmeldung, USA stimmen Verkauf zu. Das ist wahnsinnig großmütig, ja. Bitte, bitte nehmt unser Geld, der Vasall will zahlen.
Naja, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber reden, dass ja in Deutschland auch der Bau von traditionellen Kriegsmitteln aus einer ganz anderen Zeit wie Panzer, U-Boote und so ja noch massiv gefördert wird und auch gefeiert wird und Arbeitsplätze sichert und die Wirtschaft nach vorne bringt. Ich meine, wie bekloppt kann man sein, dass man heute noch in irgendeiner Form drüber nachdenkt, Panzer irgendwo hinschicken zu wollen?
Ja, das
gut. Das ist Planwirtschaft wie von Honecker, ne? Da wird irgendwas, damit die Leute beschäftigt sind, aber ob es Sinn macht, wurscht.
Auf die Frage, wie bekloppt kann man sein, gibt es eine eindeutige Antwort, die heißt CDU-Wähler. Insofern muss man nur schauen, was die hergestellt haben. Aber wenn das wirklich beruhigend ist, ja, daran habe ich in letzter Zeit oft gedacht, vielleicht hilft euch das auch da draußen. Es ist einfach eine Tatsache, dass diese modernen amerikanischen Waffen eben immer über diese Totmannschaltung aus den USA verfügen. Also das Pentagon entscheidet, wie die eingesetzt werden. Und wenn die Amis nicht zulassen, dass so eine Tomahawk nach Moskau fliegt, fliegt die nicht. Das, so viel
das ist ja
klar.
Wie bei deutschen Autos, ne?
Ja, also, richtig. Ne?
Nach dem Motto, du kaufst sie mit viel Geld, aber sie können sie von außen abschalten.
So sieht's aus, ja. Und das ist vielleicht noch das Gute daran. Das Schlechte ist natürlich, dass das den Russen natürlich auch erstmal egal ist, sich darauf zu verlassen und bei der permanenten Provokation. Ja, in der Tat. Also das Irre ist aus meiner Sicht dann auch, wenn man sich das anhört, was Fritz BlackRock in letzter Zeit sagte. Der Stromberg-Kanzler hat ja quasi original Hitler wiedergegeben. Also hat ja erklärt, Russland habe gar keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Das ist ziemlich O-Ton, das, was Hitler damals sagte, bevor er seinen ach so erfolgreichen Feldzug gegen die Russen startete. Und das ist schon eine Form von Irrsinn, die finde ich beeindruckend. Also,
also. Wegtreten!
Ja.
Wegtreten!
Ja. Das hat er auch gesagt. Muss man vielleicht kurz erklären, wenn du magst, Milena.
Er hat gesagt, hier habe ich's. Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörkler, empörte Berufskritiker, wegtreten!
Ja.
Also Leute, die seine ganz tolle Reform kritisieren, ja. Also Erich Honni Merz ist jetzt endgültig in Merkels Fußstapfen getreten, nur halt wesentlich ungeschickter. Aber zur Reform, also ne, ich möchte jetzt auch mal ein Untergangsprophet, Nörgler und Nöler sein. Dieser große Sprung in Sachen Steuerentlastung bedeutet, bereits ab 3.000 Euro Bruttomonatseinkommen werden kinderlose Alleinverdiener ab dem Jahr 2028 netto mehr belastet und haben 9 Euro weniger. Das hat die FAZ ausgerechnet. Das ist also die Entlastung der kleinen und mittleren Gehälter.
Merz hat das Ganze ja auch eingeleitet und sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, weil wo du es gerade sagst, er hat das Ganze ja auch eingeleitet mit dem Hinweis, zu ihm seien ganz viele reiche Menschen gekommen, die gesagt haben, sie würden gerne mehr Steuern zahlen. Und da habe ich mir gedacht, wie sieht das eigentlich genau aus in der Regimebunker? Also bei Klingbeil stehen die Frauen Schlange, weil sie ja sagen, sie wollen endlich aufhören mit dem Familienleben und den Kindern, sie wollen endlich mehr arbeiten und es sei gelebter Frauenschutz. Ja, daneben ist eine Schlange von reichen Leuten, die alle zu Merz wollen, um zu erklären, sie wollen mehr Steuern zahlen. Das ist irre. Das ist ungefähr so wie das Paarungserfolgsverhalten von so Prahlern am Tresen, die mal erklären, wie die Weiber bei ihnen Schlange stehen und ich das nie gesehen habe, dass sie das wirklich tun. Ja.
Also, aber ganz ehrlich, Freunde, ich müsste das auch jetzt nicht so verlachen. Also wenn ich zum Beispiel argumentativ, wenn ich gerne möchte, irgendwas sagen möchte und ich möchte nicht, dass man es mir in die Schuhe schiebt, dann stelle ich mich doch hin und sage, also haufenweise meiner Freunde stehen vor der Tür und sagen, der Merz ist ein Schwachkopf. Ja. Damit habe ich ja nicht gesagt, dass er ein Schwachkopf ist. Und ihr habt noch eins vergessen, was den NATO-Gipfel betrifft. Der Merz hat eine wahnwitzige Geheimwaffe. Habt ihr das mitbekommen?
Den Revolver?
Oh, Charlotte.
Charlotte. Richtig, Charlotte. Charlotte im türkisenen Kreis, Freunde. Ihr habt gedacht, der Mann ist wehrlos, ahnungslos und hilflos. Nein, denn dann zieht er die Charlotte aus der Tasche, ja, und im türkisenen Kleid brilliert sie und sogar die Bild-Zeitung hat geschrieben, das war das Highlight des NATO-Gipfels. Ja. Toll.
Ich glaube, es war nur die Bild-Zeitung, die das geschrieben hat.
Das war nur die Bild-Zeitung, wahrscheinlich irgendwie ein untoter Julian Röpke, der doch noch da arbeitet, weil der Mann, der geht ja immer mit einer Mördererektion in solche Berichterstattung, wenn er irgendwie NATO bejubeln kann. Mittlerweile ist er ja gewechselt zu einer ukrainischen Drohnenfirma, aber vielleicht wirkt er irgendwie nach. Aber das Irre ja an diesem NATO-Gipfel ist tatsächlich das Abschiedsgeschenk Erdogans an die Teilnehmer, war ein türkischer Revolver, mit Munition und einer namentlichen Gravur. Und bei diesem Gedanken, also einige auf Twitter haben sofort geschrieben, Friedrich, jetzt tu endlich mal das Richtige für Deutschland. Das fand ich gar nicht schlecht. Aber was mich wundert, und jetzt muss ich natürlich wieder den Waffenaffessionar raushängen lassen, ein 38er Revolver ist ein echt schwaches Kaliber. Und für einen 38er so einen Mehrzolllauf dann zu haben, also will sagen, die Waffe sieht von außen aus wie so eine türkische Penisverlängerung, aber sie ist im Prinzip ein Platzpatronengeschoss. Also
Entschuldigung.
Ja?
Entschuldigung.
Ein 38er ist schwachbrüstig.
Ehrlich. Pass auf, jetzt unter Waffenfreunden, ja, darf ich dir mitteilen, dass da du recht hast mit allem, was du sagst, ja, natürlich. Aber ja, da ist ja eine Geschichte hinter der Geschichte. Ach so. Erdogan hat doch ihm genau das geschenkt, was Friedrich Merz in seiner Jugend als die geilste Waffe der Welt gesehen hat, nämlich Jerry Cottons 38er Smith & Wesson.
Das war aber ein kurznasiger.
Das stimmt, das war ein so kurznasiger,
und das ist deswegen,
aber da hat man jetzt einen draufgesetzt.
Weil das FBI tatsächlich die kurznasigen 38er eingesetzt hat, was eine schlaue Sache war, weil eine 38er Kaliber braucht nur einen kurzen Lauf. Sie haben sie dann ausgetauscht, weil sie keine Mannstopperwirkung haben, weil 38 einfach viel zu schwaches Kaliber ist, und sind ja auf die bekannten 45er, die viel zu groß amerikanisch sind. Waffenfreunde, schreibt uns bitte, um diese Diskussion fortzusetzen. Also, aber
ihr habt jetzt ungefähr 60% der Frauen schon verscheucht.
Ja, oh, ich weiß nicht.
Und der vernünftigen
Friedensanhänger. Du, also wenig Dinge sind so heiß wie eine Frau auf dem Schießplatz, die mit Freuden so eine Waffe bedient, da kann ich dir einiges.
Oh mein Gott, bitte verschon mich mit deinen Fantasien, Schätzchen.
Das sind keine Fantasien, das
ist Realität. Frag meine Frau. Ah. Frag meine Frau. Sie schießt besser als ich.
Siehst
sie ist
du?
Zum Erbrechen. Da machst du irgendwie so eine
Heißt deine Frau Wette Charlotte?
Da. Nein. Und sie trägt auch keine türkisen Kleider.
Sehr gut. Spricht beides sehr stark für sie. So haben selbst Waffen von NATO-Gipfeln dann vielleicht noch einen positiven Effekt, wenn man an sowas denkt. Ansonsten ist ja im EU-NATO-Bereich wenig Positives zu vermelden. Im Gegenteil. Im Gegenteil, denn jetzt ist passiert, was selbst noch, ja, sagen wir mal, Strenggläubige oder Verteidiger von Rechtsstaat, Demokratie und einer Chance auf Reform einigermaßen überzeugen sollte, dass es vorbei ist mit der EU und auch nur ihrem so tun, als ob sie demokratisch oder rechtsstaatlich sei. EU-Abgeordneter Fritz Pirner hat einige Videos veröffentlicht zu diesem Thema, und der EU-Abgeordnete aus Griechenland, Phidias. Phidias schrieb auf X, die Chatkontrolle ist nun da. Obwohl die meisten Mitglieder des Europäischen Parlaments dagegen gestimmt haben, waren sie nicht in der Lage, die absolute notwendige Mehrheit zu erreichen. Soll heißen, obwohl eine Mehrheit dagegen war, schaffte es die Parlamentspräsidentschaft und die EU-Ratspräsidentschaft unter Ursula von der Leyen und ihrer Handpuppe in der Position der Parlamentspräsidentin durch Abstimmungstricks, die höchstwahrscheinlich massiv illegal sind, eine Abstimmung durchzubekommen, die Chatkontrolle wieder eingeführt hat. Das ist einigermaßen kompliziert, wenn man sich die Konstruktion anschaut. Das Ergebnis, Milena, ist allerdings, dass jetzt, ja, von hinten durch die Brust ins Auge, die sogenannte freiwillige Chatkontrolle wieder da ist. Das bedeutet, wenn sie unbedingt selbst wollen, können Mark Zuckerberg und seine Berufskollegen die Chats wieder alle mitlesen. Gar nichts hat mit irgendwas zu tun, aber wenige Tage vor der Abstimmung war die Parlamentspräsidentin gerade bei Mark Zuckerberg im Büro, postete ein Foto mit ihm, und kurz danach kam dann diese Chatkontrolle durch. Fazit: Ab sofort liest die EU sämtliche Kurznachrichten der kollaborierenden Dienste mit, selbstverständlich nur, um Kinderpornografie auszuschließen. Ist klar, Milena, oder?
Ja, Wahnsinn. Also das ist, als ob der Staat jeden Brief öffnet, bevor er bei uns ankommt. Also jeden, ja, ne? Das hat nicht mal die Stasi geschafft. Also jegliche Privatsphäre ist damit aufgehoben, und jeder Bürger steht jetzt unter Generalverdacht. Und das entschieden von korrupten EU-Chargen mit illegalen Mitteln. Ja? Also schon der Eilantrag, über den da abgestimmt wurde, war absolut unzulässig, ja, schreibt Sonneborn, ja, der ja auch im EU-Parlament sind. Der hätte also gar nicht gestellt werden dürfen. Dann machen sie den ganzen Scheiß. Donnerstag, der letzte Tag vor der Sommerpause, ja, da wo der ein oder andere vielleicht auch schon gar nicht mehr da ist. Ja. Und das muss man sich vorstellen. Dreimal hat die Mehrheit des Parlaments diese Totalüberwachung der Bürger abgelehnt. Hm. Und trotzdem kommt sie. Ja. Und du hast ja den Fritz Pirner schon erwähnt. Der schrieb ja, ein beträchtlicher Teil der Abgeordneten hatte nicht den leisesten Schimmer, was Sache ist. Dieses Hohe Haus ist kein Parlament mehr, sondern gleicht eher einer intellektuell und demokratisch verwahrlosten Butze, ein reines Scheinparlament. Mhm. Ja, Der ist ja sonst immer höflich zurückhaltend. Das ist für der Fritz war, glaube ich, sauer.
Das ist für Fritz Pirner schon ein absoluter emotionaler Ausfall. Aber er hat ja vollkommen recht. Also ja. Fazit ist, man gibt sich auf EU-Ebene, lieber Boris, ja nicht mal mehr die Mühe, so zu tun, als ob einen die eigenen Gesetze interessieren. Und dieser peinliche und auch mittlerweile komplett lächerliche Vortrag, es würde um Kinderschutz dabei gehen, ist derartig absurd und derartig bescheuert. Milena hat es ja auch schon gesagt, es wird ja erstmal jedem unterstellt, dir und mir, dass wir Kinderpornografie verteilen, weil wir immer kontrolliert werden müssen, um es nicht zu tun. Es gab war auch wieder Gelegenheit für den Massenmörder Jens Spahn, eine der widerwärtigsten Figuren der deutschen Polizeiszene, aufzutreten und zu zeigen, was die CDU ist, damit sind wir bei deren Wählern, nämlich ein Lügenverein, der seine Wähler nur noch verachtet. Spahn hat ja vor diesen Abstimmungen groß getönt, dass es absolut nicht in Frage käme, so etwas einzuführen. Die CDU sei da ganz dagegen, weil ja jeder unter Pauschalverdacht gestellt werden würde. Dann stimmte die CDU im Europaparlament geschlossen aber dafür und hat genau das Gegenteil gemacht.
Ja, herzlichen Glückwunsch, EU. Der ehemals gute Gedanke, nämlich Zusammenarbeit bei Beibehalten der eigenen Kultur und so weiter und so fort, meinetwegen auch die einheitliche Währung, um den Handel leichter zu machen. Alles das waren mal feine Ideen. Was da heute von über ist, wissen wir ja, im Jahr 25 1460 neue Gesetze geschaffen. Tausende von Menschen arbeiten den ganzen Tag daran, alles unter Kontrolle zu kriegen, Kontrolle, Maßregelung, Zwangsmaßnahmen, Industrie zerstören, alles das machen die. Und das jetzt da ist ja nur ein weiteres Kapitel. Meine große Sorge gilt nicht mal dem System, meine Sorge gilt, dass da irgendwo irgendein Vogel irgendein Wort eingibt, was dann gesucht wird. Irgendein Wort, was irgendein Vogel sich irgendwie ausgedacht hat. Und alle Menschen, die dieses Wort benutzen, wenn es das wäre, irgendwas in der Richtung, was mit dem Thema zu tun hat, ich befürchte, da kommt irgendwann ein Modewort auf, wie zum Beispiel, keine Ahnung, rechts oder so, ja, und irgendein Wort halt, was ihnen einfällt. Und auf einmal sind alle unter Generalverdacht, die in irgendeinem Zusammenhang diese Buchstabenkombination verwenden. Und die werden alle überwacht, alle untersucht. Und wenn du 16 Mal oder 37 Mal bei irgendwelchen Überwachungen aufgetaucht bist, bist du jemand, der ganz oben steht auf der Liste, die es anscheinend zu überwachen gilt. Da kannst du gar nichts mit zu tun haben. Das ist so dermaßen, sag mal, illegal, übergriffig, gestört. Wir bewegen uns in eine Richtung, die wirklich gefährlich ist für jeden einzelnen Bürger in der EU.
Ja, und was natürlich dazu passt, ja, seit dem 7. Juli 26 gibt es ja verpflichtende Autokameras. Alle neu zugelassenen Pkw-Transporter, Lkw, Busse und so weiter in der EU müssen mit einer Innenraumkamera ausgestattet sein. Also vorgeblich nicht wegen Kindern, sondern um den Fahrer natürlich vor Ablenkungen zu schützen und so weiter. Also wenn du nur ein paar Sekunden den Blick von der Straße wendest und die Mittelkonsole schaust, dann macht das System sofort Alarm, ja. Und die EU sagt, ja, die Kamera ist ein geschlossenes System und es werden auch überhaupt keine biometrischen Daten verarbeitet.
Nein.
Also wenn ich das höre, dann ahne ich, das Gegenteil ist der Fall. Und ich meine, dieses System ist ja nun mal fix eingebaut. Ja. Ja? Und damit kannst du alles machen. Ja. Ich habe ja ein Szenario. Irgendein Ulmen gibt seiner Fernandez eine Ohrfeige im Auto. Der Skandal wird von Hate Aid durch die Gazetten gezogen. Und schon ist es unerlässlich, alles über jeden zu sammeln, damit so etwas nie wieder passieren kann. Ja,
ja, noch
so ähnlich wird das laufen.
Ja, noch lache ich und so kommt's. Also, dass das ein geschlossenes System ist, ist eine Lüge, eine glatte Lüge. Diese Karren seit 2015 haben ja eine eigene E-Mail-Nummer und sind in Funkverbindung. Du hast ja in den neuen, ich fahre ja aus Gründen viel Mietwagen, wenn ich unterwegs bin, du hast ja da immer diesen Notknopf oben dran. Das heißt, du drückst den Knopf und dann meldet sich die Autozentrale von irgendwoher, die Herstellerzentrale. Die Verbindung ist da nach außen. Die Karre funkt permanent mit allem Möglichen. Und alles, was sie auf dem Bordcomputer aufzeichnet, steht natürlich in technischer Verbindung mit diesem Funksystem. Also eine glatte Lüge, eine offene und nicht mal getarnte Lüge, dass das so sei. Und dass das gegen den Fahrer verwendet wird, verraten bereits eingetragene Patente der Firma Ford in den USA. Ford hat sich schon, dass das auch patentfähig ist, eingetragen, dass das Auto eine automatische Abgleichung mit den Polizeiunterlagen durchführt, um zu testen, ob der Fahrer gerade fahren darf. Und noch krasser, auch schon wohl verkauft, dass die Kamera kontrolliert, ob der Fahrer fahrtüchtig ist. Und wenn der Fahrer nicht fahrtüchtig ist, weil Pupillendilatation oder anderes Verhalten darauf hinweisen, dass er zum Beispiel, ja, wie führende Politiker Deutschlands der Grünen Partei unter Crack stehen, so zum Beispiel, ja, der beliebte Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck. Ja. Wenn das also der Fall ist, dann, oder Crystal Meth war das, glaube ich, bei Volker Beck, Entschuldigung, dann würde er nicht
keine
losfahren.
Keine Fake News, bitte.
Crystal Meth, so. Dann würde das Auto gar nicht erst losfahren. Und mir ist selbst gerade in einem Cupra vor wenigen Tagen in Berlin das passiert. Da hatte auch diese ganzen Sicherheitssysteme, dass ich an einer Ampel an die Abbiegerspur wechselte. Und weil ich dabei mit einem Reifen über die Fahrmarkierung auf der anderen Seite kam, piepte und dröhnte alles los. Das Auto machte eine Vollbremsung und schaltete den Motor aus, während ich ein bisschen in der Gegenspur stand. Das hat die Sicherheit nicht unbedingt erhöht, weil ich erstmal den Motor wieder starten musste, um runterzukommen. Ja, von dieser, das hat dann noch alles geklappt. Aber ich garantiere euch, diese sogenannten Sicherheitssysteme werden Tote verursachen und sind natürlich gedacht, um absolute Gehorsamsachen bei den Menschen zu erzwingen. Also jeder, der auch nur ein Hauch an Übertretung irgendeiner Randvorschrift erwägt, muss wissen, dass die Karre ihn sofort im Zweifelsfall von der Klippe jagt, weil Gehorsam ist wichtiger als alles andere. Und genau das setzt diese Uschi-Elektronik durch.
Kurze Frage, Fachfrage und dann verbunden mit einem Verbrauchertipp. Und zwar die Fachfrage ist, Sex im Auto ist... Ist das jetzt auch im Rahmen der Überwachung, das ist einfach, wenn es nicht deine Frau, sage ich jetzt mal als Beispiel, ja, ist, wenn es nicht deine Frau ist, wird das erstens gemeldet, zweitens wie und drittens ist damit der Straßenstrich tot? Also eine Frage.
Geht die
und der
Nena,
Verbrauchertipp, ja, in die Runde sozusagen. Okay, ja. Und dann die zweite Geschichte ist der Verbrauchertipp, holt euch einen Mercedes der 124er Klasse, denn das sind die Mercedes, die bis zu 500, 700.000 Kilometer machen, die in 1990 gebaut sind, kriegen dann auch ein H-Kennzeichen, solange es das noch gibt. Und damit ist man eigentlich erstmal auf der sicheren Seite, würde ich sagen.
Ja, also was die erste Frage ist, da müsste man mal klären, ob diese Kamera auch auch funktioniert, wenn das Auto aus ist.
Ja. Ja,
also weil man macht ja im Straßenstrich selten Sex mit, sagen wir mal, beim Fahren, sondern man steht ja meistens irgendwo.
Aber alles kalt ist.
Alles steht halt irgendwo.
Wenn es kalt ist. Heizung.
Ja, okay, damit werden die sich dort ein bisschen umgewöhnen müssen.
Die Frage kann ich klar beantworten. Die Kamera funktioniert immer, egal ob der Motor läuft oder nicht. Das ist wie mit euren Telefonen, auch wenn ihr die ausschaltet, kann man von ferne die Mikros anschalten.
Oh, dann war das wirklich ein guter Service-Tipp für den Freier vom Straßenstrich
jetzt. Und wenn du sie abklebst, die Kamera, auch das habe ich mal ausprobiert mit Mietautos verschiedener Bauarten, dann beschwert das Auto sich so permanent, also Driver Surveillance System inactive oder Attention System inactive, dann warnt es. Manche Modelle, BMW zum Beispiel, melden das nur und sagen, upsie, ist nicht so schlimm. Und andere drohen dir an, dass bald ein Sicherheitsstopp eingelegt wird.
Aber weißt du, es gibt da so Tricks. Ich glaube, es war in Mexiko irgendwo, das habe ich mal gelesen, Tesla-Fahrer, da hat sich, die hängen sich so einen kleinen Puppenkopf, also es gibt, die werden jetzt extra angefertigt, so eine besondere Puppe hängen die sich da vor die Kamera und damit tricksen die Tesla aus.
Okay.
Also das funktioniert.
Auch beim Sex auf dem Straßenstrich? So viele Fragen sind offen.
Wahnsinn.
So viele Fragen sind offen.
Geh mal in die Recherche.
Mache ich. Eins können wir sicher sagen, wenn es sich um Kindesmissbrauch in Berlin handelt, dann dürfte keine Gefahr bestehen, denn das wird von höchster Stelle in Berlin geschützt. Damit sind wir bei einem Herrn, der an Widerlichkeit kaum zu übertreffen ist, der aber mittlerweile Probleme mit seiner eigenen Wahlorganisation bekommt. Die Rede ist natürlich von Berlins regierendem Kinderpornofreund Kai Wegner. Kai Wegner fördert bekanntermaßen mit Steuergeld Kinderpornoverbrecher, von deren Taten er weiß, nach mehrfacher Verurteilung im Land Berlin, beziehungsweise bisher einfacher Verurteilung, jetzt wieder neuem Strafprozess. Jessica Parker, die Drag Queen, die sogenannte, ist gemeint. Und Kai Wegner ist nicht etwa deswegen jetzt unter Druck zurückzutreten, sondern weil seine Lügen aufflogen. So schlechte Lügen, dass selbst die CDU in Berlin nicht mehr ertragen mag. Die Berliner Zeitung schreibt, nun kursiere ein Brief aus der Partei, in dem steht, es geht nicht mehr um Sie, Herr Wegner. So heißt es gleich zu belehren. Es geht um das Amt, die Partei und diese Stadt. Das ist die Rhetorik der Loyalisten, nicht der Rebellen. Und sie ist gefährlicher als jede Frontalattacke, meint die Berliner Zeitung, weil sie dem Amtsinhaber die letzte Verteidigungslinie nimmt. Den Verweis auf innerparteiliche Loyalität. Was war geschehen? Kai Wegner hatte bekanntermaßen bei dem linksradikalen Terroranschlag auf das Berliner Stromnetz behauptet, er habe bereits am Morgen dieser Tat, nämlich ab 8.08 Uhr, so hat er es wörtlich im Fernsehinterview gesagt, ab 8.08 Uhr die Arbeit aufgenommen und telefoniert, um mit dieser Attacke aufzuräumen und das Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nachweislich ist dies nun nicht der Fall. Der Tagesspiegel hat vor dem Berliner Verwaltungsgericht herausgeklagt, dass die Senatskanzlei mitteilen müsse, ab wann Kai Wegner Telefonate geführt hat. Und das war ab 12.45 Uhr. Herr Wegner war, wie er selbst behauptet, nur Tennis spielen kurzzeitig, ansonsten habe er den ganzen Vormittag gearbeitet. Auch an der Tennisspielgeschichte gibt es so einige Fragezeichen und am Ende, was bleibt eigentlich am Ende, Boris? Also Kai Wegner ist ein überführter Lügner offensichtlich, ein mehrfach überführter nun und steht unter Druck zurückzutreten. Mag es vielleicht so sein, dass zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit gefühlt tatsächlich ein Politiker jetzt zurücktreten muss wegen seiner Lügen?
Ja, ich habe von der Hamburger CDU, von jemandem, den ich da kenne, habe ich Folgendes gehört. Das Problem ist, dass ja irgendjemand bei dieser Versammlung, die an diesem Wochenende auch stattfindet oder gestern stattgefunden hat am Freitag, dass bei dieser Versammlung irgendjemand sich ja hinstellen muss und muss sagen, hör mal Kai, läuft nicht so gut und Dauerlügner sind jetzt im Ansehen erstaunlicherweise in letzter Zeit nicht mehr so angesagt. Es wäre vielleicht angemessen, dass du vielleicht dir überlegst von selber oder wir würden nachhelfen. Das muss ja jemand machen. Mhm. Es scheint ein Problem zu sein, diesen zu finden, weil das wird ja dann der CDU Berlin Judas sein oder irgendwie was ganz Furchtbares. Und das muss jemand erstmal machen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Außerdem haben sie ein zweites Problem. Wer soll Nachfolger werden? Also ein Mann kann es nicht werden, sonst würden sie schon einen haben. Also muss es ja dann eine Frau werden. Jetzt frage ich euch, ich kenne mich in Berlin nicht so gut aus, aber welche Frau steht denn da noch zur Verfügung bitte? Mit welchen Kompetenzen und so? Also vielleicht haben die auch einfach ein Problem. Ein großes.
Ja.
Immer.
Ja, die haben auf jeden Fall ein Problem. Ich meine, die haben ja jetzt schon mehr als 10% in den Umfragen verloren. Mhm. Ja, und jetzt kommen sicher noch ein paar Prozent dazu. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also im Januar ein Stromausfall, zigtausende ohne Strom. Ja, also ein Anschlag auf Strom, genau. Ist kein Stromausfall. Also zigtausende ohne. Und dann sitzt dieser Bürgermeister da und schreibt 3 SMS. So nach dem Motto, bitte noch gendern, dann kann's raus, ja. Also, das ist ja allein schon unvorstellbar. Was ist das für eine Type, ja? Hm. Aber was mir so ein bisschen Angst macht, ich erinnere mich an einen gewissen Olaf Scholz, der als Hamburger Bürgermeister völlig unvorbereitet war auf den G20-Gipfel, bei dem es dann komplett überraschend schwere Randale gab. Und was hat er gemacht? Der ist erstmal abgetaucht. Und dann wurde er Kanzler. Hoffentlich ist das kein Omen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Tja, Kanzler Wegner, wer weiß, das wäre eigentlich, wäre es das Richtige. Also wir brauchen DFB-Präsidentin Annalena Baerbock, Kanzler Wegner und als
Bundespräsidentin Göring-Eckardt.
Oder Merkel. Oder Merkel, das wäre eigentlich eine absolute Traumsituation. Aber mal schauen, also die CDU hat vermutlich schon darüber entschieden, was aus ihm wird, wenn ihr das hier hört, weil eine Krisensitzung für Freitag einberufen war. Es gibt ein, zwei Rebellen, die sich trauen, Boris, also der CDU-Schatzmeister von Dahlem beispielsweise, der Berliner Reichenbezirk, so heißt, also ein Teilbezirk von Zehlendorf.
Der betroffen war.
Der war betroffen von diesem Stromausfall, richtig. Der ist beispielsweise dagegen. Dann ein prominenter Erbe, ein Waschmaschinenerbe, der auch in der CDU ist.
Der Herr Miele.
Genau, der hat den Brief nämlich geschrieben. Vielleicht traut sich einer von denen aufzustehen, aber es ist ja ein Treffen der Kreisvorsitzenden und da sitzen die beiden, glaube ich, nicht mehr drin.
Also nein, der Miele ist, glaube ich, der hat gar kein Amt. Der ist, glaube ich, nur CDU-Mitglied.
Der ist nur Erbe.
Und halt prominent.
Der hat den großen Namen, ja.
Nee, der ist nicht nur Erbe, der macht seine eigenen Projekte. Also der ist gar nicht so uncool.
Macht leider seine eigenen Projekte, weil die sind schrecklich, aber das ist eine andere Frage.
Okay.
Und die Frage.
Wollen wir kurz nach Kreuzberg vielleicht, weil wir schon
bitte?
In Berlin sind.
Ja,
wollen wir über Kreuzberg kurz sprechen?
Unbedingt. Worüber willst du da sprechen? Ja,
pass auf, die Antifa hat auf ihrer Seite in die Media, weiß nicht, ob ihr diese feine Seite kennt,
oh ja.
Hat sie jetzt offen zum, sozusagen, würde ich mal interpretieren, zum Bürgerkrieg aufgerufen. Denn die Antifa hat gesagt, dass sie, erstens, dass ja die NIOS-Redaktion jetzt in Kreuzberg ist, zweitens ja Apollo dahin gezogen ist und drittens kommt aber jetzt auch wohl zum 1. Januar irgendein Büro der AfD nach Kreuzberg. Sie müssen,
ja, gegenüber
die Antifa, ja, die müssen eins machen, die müssen jetzt Kreuzberg freihalten von der Raumnahme der Rechten. Dafür sind alle Mittel erwünscht, alle Mittel erwünscht und sie haben außerdem darauf hingewiesen, dass man doch bitte die Mitarbeiter nach Arbeitsschluss verfolgen soll, bis hin in ihre privaten Umfelder, um sie dann entsprechend anzugehen, mit allen Mitteln, die erlaubt sind. Für mich ist das eindeutig ein Aufruf zum Bürgerkrieg. Oh. Und für mich ist das auch noch was ganz anderes. Und das verbinde ich jetzt noch mit der Geschichte in Leipzig, wo ein Pastor einer Kirchengruppe mit einem Café unterwegs war, der hatte da ein Café. Dieses Café wird seit 2 Jahren von den Linken tyrannisiert, weil dieser Pastor sich weigert, Gleichgeschlechtliche zu trauen. Jetzt ist dieses Café am Ende. Sie haben dem Café mehrfach die Scheiben eingeschlagen, sie haben Sachen drauf geschrieben, sie haben Buttersäure verspritzt und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip so Reichskristallnacht in klein. Das passiert auch und nichts ist passiert. 2 Jahre lang in Leipzig nichts passiert. Jetzt passieren genau die gleichen Sachen in Kreuzberg und es passiert gar nichts. Der Bürgermeister lügt in der Zeit, Innensenatoren kümmern sich gar nicht und es wird einfach Angst und Terror verbreitet gegen Journalisten und Mitarbeiter von journalistischen Institutionen.
Ja, ist ja Wahnsinn. Guck mal, die Antifa hat ja auch angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs der AfD in Sachsen-Anhalt den Landtag zu stürmen. Ja. Ich meine, das ist ja, also dafür sitzen, glaube ich, irgendwelche Rentner im Rollstuhl, die vielleicht sowas mal nur in ihrer Fantasie hatten, wenn überhaupt, saßen die ja lange im Knast für.
Sitzen sie immer noch. Die sogenannten Reichsbürger oder die Rollator-Putschprozesse laufen ja immer
noch. Ja, nicht alle, aber da ein paar laufen da, sitzen da noch. Ja, genau. Und die kündigen das offen an. Ja. Und kein Mensch sagt irgendwas.
Und die Fahnen haben die gleichen Farben.
Ja. Aber überrascht euch das ganz ernsthaft? Also ich meine, das ist ja, wenn man sich diese eine Attacke auf den Apollo-News-Reporter dort anschaut, ja, da ist ja ein Apollo-News-Reporter geschlagen worden, da ging er zu Boden und dann gibt es Filmaufnahmen, wie einer dieser Antifa-Terroristen ihm gegen den Kopf tritt. Und ich will ja sich den Arzt raushängen lassen, aber es wird niemand überraschen, ein Tritt gegen den Kopf ist potenziell tödlich. Wer einem Menschen liegend am Boden gegen den Kopf tritt, da verstehe ich nicht, warum der nicht wegen versuchten Mordes oder zumindest versuchten Totschlages gesucht wird. Es geht hier wohl um gefährliche Körperverletzung. Ein Tritt gegen den Kopf, das muss ich doch keinem Staatsanwalt erst gutachterlich mitteilen, ist ein Tötungsversuch. Ganz einfach. Ja, es gibt doch keinen schwachen Tritt gegen den Kopf. Oder einen, der irgendwie harmloser ist. Ja. Dieser Verbrecher, der deswegen potenziell diesen Apollo-News-Reporter töten wollte, der ist wohl nun nach Thüringer Polizeiangaben, ist man wohl sehr weit, man habe die Menschen identifiziert, die Ermittlungen seien weit fortgeschritten. Aber während das passiert, sitzt in der ARD, ihr habt es sicherlich mitbekommen, die hohlste Birne der ARD, eine Frau namens Anja Kohl, eine sogenannte Börsenexpertin, sitzt da in einer Saufrunde, einer morgendlichen Frühschoppenrunde in so einem bajuwarischen Regionalfernsehen und erklärt, dass die AfD sich von diesen Antifa-Angriffen nicht ausreichend distanziert habe. Wirklich, also in der Reihenfolge. Und neben ihr sitzt ein Mann, der sich ja, als wie Milena sagte, als Retter der deutschen Politik geriert, nämlich Hupsi Aiwanger, der Söder-Stiefel-Ablecker-Nicker, der neben Herrn Söder immer sitzt, alles mitmacht, aber sagt, er sei eigentlich dagegen, also ein innerer Emigrant in der Politik und sagt gar nichts zu diesem Wahnsinn. Also die ARD ventiliert mit ihrer Börsenexpertin die Behauptung, die AfD sei irgendwie schuld an diesem potenziellen Mordversuch, weil sie sich nicht richtig distanziert. Also das muss man erstmal schaffen.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man sich das angeschaut hat, es ging ja irgendwie um den Aufreger der Woche. Und sie sagt, mein Aufreger der Woche, das war ganz eindeutig, dass sich die AfD nicht von diesem Angriff auf die Reporter, die ja so gut gearbeitet hätten, distanziert hat. Abgesehen davon, dass Alice Weidel sich zu dem Zeitpunkt hat die Angriffe bereits verurteilt zu dem Zeitpunkt. Im Gegensatz übrigens zur SPD und Linkspartei. Die haben laut Apollo News sich bis heute noch nicht dazu geäußert.
Im Bundestag schon. Also im Bundestag haben wohl alle Bundestag Fraktionen schon. Das dann. Ja, aber ich meine, das soll der Schwachsinn. Also es bedarf also, ja keiner, es ist ja selbstverständlich und keiner wird so dumm sein.
Dass ja, das aber so ich glaube, aber ich frage mich, ich habe das mir zweimal angehört und dachte, da hat Frau Kohl möglicherweise wirklich irgendwas falsch verstanden. Die ist ja wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ne? Ja. Das ist jetzt, ja schon mehrfach Achtung. Aufgefallen.
Aber pass auf, aber Achtung, Achtung. Ja, ich hoffe, dass in dem Finanzpodcast darüber geredet wird und gewarnt wird vor den Aussagen dieser Frau. Weil wenn die das Gleiche mit einem börsennotierten Unternehmen macht und irgendwelche Nachrichten raushaut, dann geht das Ding den Bach runter. Ja. Und sie ist schuld. Ach. Und hinterher werden alle sagen, Mensch, die hat doch schon davor Quatsch erzählt.
Boris, ich muss nein, mitteilen. Die nimmt nur Pressemitteilungen. Mach dir mal gar keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass die irgendeine Ahnung hat. Aber nochmal zu diesem Apollo-Reporter, der da zusammengeschlagen und zusammengetreten wurde. Die Zeit hat dann auch noch irgendwas darüber geschrieben und hat dann so hat die so als Tölpel und Trottel dargestellt. Ja. Die wären da rumgestolpert und hingefallen, ja. Also nicht, die haben nicht so geschrieben, dass sie gehetzt wurden und man hat sie geschubst, man hat ihnen die Beine weggezogen und so weiter, Beine gestellt. Nein, nein. Also man hat das. Es ist also das hat keinem leid getan. Ja. Von diesen Arschlöchern. dass dieser Apollo-Mitarbeiter zusammengetreten wurde.
Ja. Ja? Die Chefin von ich glaube, Korrektiv hat noch mitgeteilt, dass Apollo-News-Mitarbeiter keine Journalisten seien. Was unfassbar. Auch so viel heißt, wie sie genießen ja dann auch keinen presserechtlichen Schutz. Dieses linksradikale Terrorbündnis hat ja danach eine Presseerklärung gegeben und hat sich geweigert, von Apollo News und von News Fragen entgegenzunehmen. Dann hat, das muss man positiv hervorheben, ein Deutschlandfunk-Vertreter dann gesagt, guten Tag, mein Name ist vom Deutschlandfunk, ich stelle dann die gleiche Frage, die Frage war nach der Distanzierung und nach der, wie man diese Gewalt einschätzt. Auch das wurde nicht beantwortet. Und ich weiß nicht, ob Entschuldigung?
Doch, da hat sich dann der Typ im Zebra-Outfit.
Der Erik-Ahrens-Verschnitt, meinst du, wo die Frage ist, ob das Erik Ahrens ist?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Also,
Ein Typ in Frauenkleidern, ja.
Ja, es war schon eine sehr skurrile Veranstaltung, wie die da saßen. Auch modisch, aber das ist natürlich nur am Rande.
Der Friseurinnung. Das sah aus wie so die Friseurinnung Itzehoe, die sich trifft.
Nee, da tust du der Friseurinnung ein bisschen unrecht. Auf jeden Fall hat der sich hingestellt. Also die Frau in der Mitte, die mit der strengen Bluse und dem strengen Blick, die hat das Mikro an Zebra weitergereicht. Mhm. Und Zebra hat dann gesagt, also Faschisten sind Faschisten, auch wenn sie einen Presseausweis haben.
Ja.
Das war so die Aussage,
kurz sinngemäß, zusammengefasst. Genau, sinngemäß, die sind zum Abschluss freigegeben. Entspricht ja der Antifa-Ansage in Kreuzberg, die du da erwähnt hast. Und es ist ja offenkundig. Also zeitgleich übrigens, nichts hat mit irgendwas zu tun, hat die scheidende Generalstaatsanwältin Berlins, eine ganz besondere Freundin auch von mir, Frau Koppers, weil Frau Koppers sich regelmäßig die Akte vorlegen lässt, des ihres Berufsfaschisten Johannes Plog dort in der Staatsanwaltschaft, mal wieder abzeichnet, wie man den in Brandenburg weiterverfolgt. Diese Frau Koppers geht in Rente, viel zu spät. Und hat dabei ein Jammerinterview dem RBB gegeben und erklärt, ihre Behörde sei schrecklich überlastet und komme leider überhaupt nicht hinterher. Und man sei ja leider gezwungen, jede Art von potenziellem Verbrechen so zu verfolgen wie Schwerstkriminalität. Das sei ein Baufehler des Rechtsstaates. Ja, und man müsse also die Verfolgung der Kapazität der Behörde anpassen. Das ist gleich auf so vielen Ebenen natürlich pervers, weil diese Behörde sich eben eine eigene Staatsanwaltschaft leistet, um Dissidenten zu verfolgen, ist dann aber nicht schafft oder vielleicht nicht möchte, wenn man ganz hoch schwurbelt, beispielsweise die seit langem bekannte Vulkangruppe, die diesen Terroranschlag in Berlin aufs Stromnetz verübte, irgendwie vorher zu verfolgen oder eben auch die Antifa, wenn sie zum Bürgerkrieg aufruft.
Das die haben so. Da nichts, ne? Was die Vulkangruppe angeht, haben die gar nichts ermittelt oder recherchiert. Gar nichts.
Genau.
Die sind weiter auf freiem Fuß. Man weiß ja nicht mal, wer es so ist. Oder man sagt es zumindest nicht. Ne?
Ja.
Interessant.
Ja. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass es Absicht ist. Aber das ist natürlich...
Ist natürlich ganz weit her. Es ist weit hergeholt.
Es gibt auch gute Nachrichten aus der Juristerei. Also einigermaßen. Nur nicht in Deutschland. Die Bild schreibt, Hammerurteil in Frankreich. Marine Le Pen ging gegen eine Verurteilung in Berufung, die sie von der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr in Frankreich ausgeschlossen hätte. Und das Gericht fällt diesmal ein kompliziertes Urteil. 3 Jahre Haft, von denen sie 1 Jahr lang eine Fußfessel tragen muss. Des zweiten Jahres sind auf Bewährung. Und entscheidend in dem Urteil... Sie darf 15 Monate lang nicht gewählt werden, 45 Monate Entzug des passiven Wahlrechts, davon 30 auf Bewährung. Klingt jetzt alles kompliziert, Quintessenz, weil davon schon eine lange Zeit abgelaufen ist, heißt das, theoretisch könnte Marine Le Pen also dann doch bei der Präsidentschaftswahl im April 2027 antreten. Sollte sie gewählt werden, müsste sie sogar zunächst mit der Fußfessel regieren. Und jetzt frage ich mich, Boris, gibt's nicht? Das ist ja wieder nicht nur Streisand, das ist ja quasi Marketinghilfe. Man stelle sich vor, wie die neue Präsidentin mit Fußfessel eingeschworen wird und dieses Bild, also sich zu befreien dann von dieser Fessel, die Fessel zu sprengen und so gezeichnet mit den Attacken der anderen noch ins Präsidentenamt zu gehen, das kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken. Das ist ja schon so billiges Fernsehen. Ich weiß nicht, hättest du das damals als Fernsehboss durchgewunken, die Story, und jetzt gesagt, unrealistisch?
Unrealistisch. Also völlig an den Haaren herbeigezogen, nicht möglich. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben ja diese Richter es irgendwie hingekriegt, ein Urteil zu fällen, was irgendwie alle Seiten irgendwie bedient. Das muss man jetzt mal sagen, in aller Skurrilität und sowas alles. Aber ich glaube, die haben probiert, sich da irgendwie durchzumogeln. Und das, was sie da jetzt abgeliefert haben, ich meine, das ist Wahlkampfunterstützung. So.
Oder?
Und also auf jeden Fall. Also besser geht's ja gar nicht. Die kann ja bei jeder Gelegenheit die Hose hochziehen und sagen, guck mal hier, Freunde, was die mit mir machen.
Ja, irre. Ich stelle mir das vor.
Ja, ja, nicht runterlassen.
Ja?
Ja, genau. Ich meine, sie liegt jetzt bei 43% Wederpotenzial. Das ist so eine Art Umfrage da. Und das ist +3. Ja. Und der nächste, der nachfolgende, hat 27%. Natürlich profitiert die. Und das ist ja wie mit der AfD in Deutschland. Und übrigens, wusstest du eigentlich, dass der Film Citizen Vigilante, über den wir ja so oft geredet haben, jetzt doch eine FSK-Freigabe hat?
Ja, 18.
Ja. Das ist die gleiche Nummer. Der Wirbel war so groß, dass ihn die freiwillige Selbstkontrolle jetzt doch freigegeben hat. Jetzt kann er ins Kino. Und ich meine, besser konnte es ja für Boll gar nicht laufen. Nee. Erst das quasi Verbot, das weltweit für Aufregung gesorgt hat. Elon Musk hat den Film auf X gezeigt. Also ich meine, das hätte Boll ja niemals erreicht, wäre der einfach nur in die Kinos gekommen. Und der hat ja auch das Geld dicke für Teil 2 in der Tasche. Also ich will sagen, das ist im Film dasselbe wie in der Politik.
Ja, ist so. Also man fragt sich manchmal, wie doof die eigentlich sind. Aber einer hat wirklich den Vogel abgeschossen, sich selber in alle Extremitäten ballern und dann noch meine, habe sich geholfen. Vielleicht ahnt ihr, wovon ich rede. Nein, Leo der 14. Der US-Papst hat ja tatsächlich die Pius-Brüderschaft im Ganzen exkommuniziert. Und dann sagen, was interessiert's mich? Ist schon okay, selbst wenn man Katholik ist, weiß man es vielleicht nicht unbedingt. Aber muss man sich kurz überlegen. Die NZZ schreibt, Leo XIV. Schließt die Bischöfe der Pius-Bruderschaft aus der Kirche aus durch ein Dekret des Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Victor Manuel Fernandez. Ganz kirchenamtlich offiziell. Trotz mehrfachen Abmahnungen hat nämlich das Oberhaupt der Pius-Bruderschaft 4 Priester zu Bischöfen geweiht und damit gegen den ausdrücklichen Willen des Papstes verstoßen. Nun wurden sie exkommuniziert und infolgedessen sind über eine 500.000, mehr als 500.000 Katholiken aus der Kirche exkommuniziert worden durch päpstliches Dekret. Und das ist schon ein interessanter Move, wenn man sich überlegt, es läuft ja nicht so richtig geil für die katholische Kirche. Also es ist ja nicht so, dass ihnen die Leute in Massen zulaufen. Aber sie haben noch die Chuzpe, das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, also die jetzt raus, fand ich schon beachtlich. Also wenn man sich das Vergehen anschaut, dass sie da also sozusagen in ihrer zur katholischen Kirche gehörenden Untereinheit eigene Bischöfe weiten.
Ja. Ich glaube, die leben in dieser Fantasie, dass die LGBTQ-Community Millionen von Mitgliedern hat, die dann sie begeistert aufnehmen können, weil das kann das Einzige sein.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß aber nicht, wer von wem gelernt hat. Ja, also die deutsche Regierung oder die EU von der Leyen von Leo oder Leo von der Leyen. Das ist ja alles eine Agenda im Grunde. Ne? Ja. Verbieten, was einem nicht gefällt. Und das macht sich aber auch generell in den Hirnen breit. Das merkt man ja auch bei normalen Leuten, die ja auch schon dafür sind, dass Leute anderer Meinungen verboten werden. Das ist ja das Schlimme, wenn es sich sowas in den Köpfen festsetzt und das haben die letzten Jahre erreicht. Also diese Umdeutung von dem, was wir früher Meinungsfreiheit oder Demokratie nannten. Und niemand spricht mehr mit niemanden. Also wenn du eine andere Meinung hast, und das gilt für alle Blasen, ja. Also alle werden nur diffamiert oder beschimpft. Und es ist, sagen wir mal so, diese Gesellschaft überall verkommen. Die Gesellschaften verkommen komplett. Ja, das ist schlimmer als irgendwie ein einzelnes Verbot ausgesprochen von irgendjemandem. Wollte ich nur mal so grundsätzlich anmerken.
Ja, the woke mind virus nannte Elon Musk es ja immer wieder, der das dazu führt. Und in der Tat, ja, das kann man wohl so festhalten. Wir müssen uns an der Stelle...
Und da sollte jeder mal ein bisschen sich selber auch hinterfragen, finde ich. Auch viele, die jetzt zuhören. Mal hinterfragen, ob man nicht andere Meinungen auch einfach gelten lässt und ob der andere nicht auch mal einen Punkt haben kann. Nur mal so.
Ja, und selbst wenn er ihn nicht hat, dann kann man ja durchaus sagen, ich finde deine Meinung schrecklich, aber du hast selbstverständlich das uneingeschränkte Recht, sie zu verbreiten. Ich bin ja selbst dafür, dass es die Grünen geben darf, so sehr sie alle ins Gefängnis gehören.
Und auch mit mir darüber zu reden.
Ja, absolut.
Es geht darum, dass die Leute nicht mehr diskutieren.
Ja.
Ja, also sie bashen nur noch. Also, aber niemand setzt sich mehr hin und ist bereit, sich einfach auszutauschen.
Niemand zum Glück nicht, aber eine viel zu große Anzahl an Menschen, absolut, ja, das ist so. Korrigieren muss auch ich mich an dieser Stelle, denn in einem Detail habe ich da offensichtlich etwas Falsches gesagt letzte Woche, aber es war auch unübersichtlich. Es geht um die Mordtat von Stade, ein AMG-Mercedes und eine Frau namens Silvia Scholz oder Silvia Tatschahani, wie sie wohl früher oder jetzt auch wieder heißt, und die Frage, wem genau wann zu welchem Zeitpunkt der Fluchtwagen gehörte, ihr erinnert euch. In Stade ermordete ein türkischstämmiger Deutschpassinhaber 6 Menschen in einem Jugendamt treffen, weil er unzufrieden war mit einer Maßnahme des Jugendamtes gegen seine Tochter. Dieser Täter, stellte sich heraus, ist ein Sexualverbrecher, der aus der Türkei geflohen ist und über Jahre in Deutschland völlig unbehelligt leben und arbeiten konnte. Und der Fluchtwagen nach seiner Tat wurde von besagter Silvia S. oder Silvia T. gefahren. Dieser Fluchtwagen gehörte nicht offensichtlich oder war nicht eingetragen, wie ich noch sagte, dem SPD-Landtagsabgeordneten Dennis Kurku. Der ist allerdings nach wie vor der Schwiegersohn, beziehungsweise sie ist die Schwiegermutter dieses Dennis Kurku und die besagte Silvia S., die diesen Fluchtwagen recht unstrittig fuhr und nach der Tat auch aufgebracht wurde, als die Polizei ihn anhielt. Die wurde bekanntermaßen aus der Haft dann wieder entlassen, weil die Staatsanwaltschaft ihrer Behauptung Glauben schenkt, sie wurde gezwungen, diesen Fluchtwagen zu fahren. Das ist zwar etwas überraschend, da sie ganz freiwillig diesen Mehrfachmörder von Stade immer wieder verteidigte, dorthin fuhr zu der Tat und über lange Zeit offensichtlich half, aber sie wurde aus der Haft entlassen, direkt nach der Festnahme, weil keine Fluchtgefahr besteht. Ihr erahnt vielleicht, was Silvia S. inzwischen offensichtlich getan hat.
Ja, sie ist untergetaucht.
Ja, das ist ja okay.
Ja gut, aber gut, aber ich meine, wie auch immer, das kann ich verstehen, ja, weil wenn du von Medien bestürmt wirst, und das wird natürlich passieren gerade, dann tauchst du erstmal ab. Hm. Also das alleine heißt jetzt noch nicht, dass sie untergetaucht ist im kriminellen Denken, sondern das kann auch einfach sein, dass sie keinen Bock hat, dass die Bild-Zeitung sie belagert und alle anderen ja auch. Hm. Ja? Also ich finde, also das ist jetzt nicht so eindeutig für mich. Oder hast du noch mehr Informationen?
Nee, habe ich auch nicht. Ich kenne auch nur die Berichte.
Ich könnte was hinzufügen, eine Kleinigkeit. Ja, okay. Weil ich nämlich einen Freund in Stade habe, der von Anfang an dabei war und vor allem mitbekommen hat, wie alles und immer unterm Deckel gehalten wurde. Und der hat gesagt, nein, es ist nicht sicher, dass sie selber verschwunden ist. Vielmehr sieht es bei uns in Stade so aus und wird hier so interpretiert, dass man sie in Sicherheit gebracht hat, damit sie nicht weiter irgendwas sagen muss. Denn irgendwie scheint es auch Verbindungen zum Miri-Clan und sowas alles zu geben. Also da gibt es viele Vermutungen. Und das muss jetzt auch nicht, der Mann ist Journalist und wohnt in Stade und war vor Ort. Aber tatsächlich ist es so, dass die Möglichkeit zumindest, dass man sie beiseite geschafft hat, und zwar mit Absicht, damit sie nicht mehr von der Presse erreichbar ist, aber damit sie vielleicht auch von irgendwelchen Clan-Leuten nicht erreichbar ist, weil dieser Nachname ja in vielen anderen Bereichen im Umfeld sozusagen von Hannover, Stade, Bremen auftaucht. Und das scheint wohl da größere Verwicklung zu geben. Und der SPD-Politiker, der dahinter ist, der ist ja im Prinzip in zweiter oder dritter Folge sozusagen auch der Arbeitgeber von seiner Schwiegermutter. Da ist ja auch so ein Vetternwirtschaftsding am Start. Und das wird noch sehr spannend werden, wenn es denn jemand gibt, der Interesse hat, das aufzudecken.
Ja, das wird die Frage sein bei dieser extremen politischen Verwicklung, die da besteht. Ja.
Ja.
Ich dachte, habe ich dich jetzt unterbrochen, Milena? Ich weiß nicht ganz, ob du das rein. Dazu ist nur noch aufgetaucht, dass dieses Auto also nicht dem besagten Herrn Kurku gehörte, Dennis Kurku, ebenfalls türkischstämmiger Migrationspolitiker, sondern einer Frau namens Inise Ö, die wiederum Mitarbeiterin einer Schleuserkanzlei mit dem Namen Your Way to Germany, also dein Weg nach Deutschland.
Vorsicht.
Ja.
Also wenn du dich auf den Newsartikel beziehst, den hat News inzwischen wieder runtergenommen, weil diese Enis Öztürk, die wurde verwechselt von News. Es geht nicht um Enis Göztürk aus Hannover, sondern aus Garbsen. Also News hat sich auch bereits, so halb entschuldigt dafür, dass sie da die falsche Frau angeklagt haben. Die Frau hat selber inzwischen auf X auch ein Statement veröffentlicht über ihre Anwälte, und sagt also, sie sei Opfer einer schwerwiegenden und existenziellen Identitätsverwechslung geworden. Und dass sie dort dem direkten Umfeld des Täters zugeordnet wurde. Mhm. Und will auch jeden weiteren jetzt verklagen. Also die hat anscheinend eine große Hetzkampagne gegen sich, das kann ich mir auch gut vorstellen, Und sie ist es aber nicht.
Okay, eine andere.
Es ist eine andere. Nur damit du jetzt einer Strafverfolgung in diesem Fall entkommst.
Ich glaube, eine Strafverfolgung hätte es nicht leicht gegeben für eine Verwechslung, aber danke dir dafür.
Nein, sie hat gesagt, sie möchte, also Leute, die das weiterhin behaupten, die werden halt belangt.
Sowas. Na, dann vielen Dank dafür und vor allem vielen Dank dafür, dass du einen weiteren Fehler verhindert hast, der in diesem sehr unübersichtlichen Geflecht dann entstanden wäre, ist er aber in dem Fall nicht. Also wir wissen offensichtlich immer noch deutlich zu wenig über das, was hier extrem starke politische politische Verwicklung hat und sind gespannt, ob und wie das denn weiter aufgearbeitet wird. Aber ich melde da schon im Voraus leichte Zweifel an, weil wir ja in Deutschland schon lange österreichische Verhältnisse haben. Und das ist etwas, was dieser Woche mein, nicht Aufreger, aber eigentlich mein Schmunzler der Woche ist. Ihr habt es sicherlich mitgekriegt, vor allem Milena, da ist in Österreich ja etwas passiert, was ein Schlaglicht wirft auf die Umvolkungspolitik und wie sie von der Justiz gedeckt wird. Reitschuster schreibt, stellen Sie sich für einen Moment vor, zwei Europäerinnen wollen in einem Schwimmbad abseits der Touristenzentren in Saudi-Arabien in knappen Einteilern baden. Umgekehrt ist das der Fall. Weil die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer eines Hotels in St. Johann in Österreich zwei muslimischen Frauen das Baden im Ganzkörperschwimmanzug Burkini verboten hat in ihrem Pool, hat sie das Landesverwaltungsgericht Salzburg mit Verwaltungsstrafen belegt von jeweils 100 Euro. Wer die eigene Kultur und die Tradition verteidigt, steht unter Generalverdacht, schreibt Reistützer, auch vor dem Richter. Ja, das ist so eine Überanpassung, wie sie eigentlich ja, kennzeichnet, was wir so abziehen in Europa, oder?
Also da möchte ich nochmal den amtierenden österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen zitieren. Angesichts der zunehmenden Islamfeindlichkeit wird der Tag kommen, an dem wir alle Frauen auffordern müssen, ein Kopftuch zu tragen, um Solidarität mit denjenigen zu zeigen, die dies aus religiösen Gründen tun.
Ja.
Ein Grüner natürlich.
Hast du schon, Milena? Hast du Kopftücher schon gekauft?
Nein, das tut auch sonst keine Österreicherin. Also bis auf ein paar Irre gibt's hier natürlich auch, aber an sich sind die, weil sehr viel Land, ja, doch durchaus noch vernünftig in der Birne. Also ja, das war damals schon ein Kopfschüttler und in St. Johann werden sie auch nur noch den Kopf schütteln. Ja, also das geht von Wien aus. Das ist auch diese woke Blase, die aber im Grunde die Menschen gar nicht so groß erreicht. Also die Mehrzahl der Menschen.
Aber St. Johann ist auch Deutschland, Boris. Du hast es sicherlich mitbekommen. Das ein kleines St. Johann gab es in Ergolding, in der Nähe von Landshut, beziehungsweise bei Landshut oder in Landshut, in der Landshut, Entschuldigung, das ist, also bei Landshut, so, fertig. Da hat nämlich ebenfalls so eine kulturelle Raumgreifung, so eine Unterwerfungsmaßnahme stattgefunden. Apollo News schreibt, in der vergangenen Woche verspätete sich ein Bus der Linie 612 aus Richtung Ergolding in der Landshuter Altstadt, jetzt haben wir es, um mehrere Minuten, weil der Fahrer zwischendurch eine Gebetspause eingelegt hat. Anschließend soll der Fahrer in den hinteren Teil des Busses gegangen sein und dort einen Gebetsteppich hervorgeholt haben. Er soll daraufhin im Bus ausgerollt und gebetet haben. Die Stadtwerke Landshut erklärten anschließend, dass man die Religion der Angestellten respektiere, zu diesem Fall aus Persönlichkeitsschutzgründen nichts weiter sagen wolle, aber selbstverständlich der Fahrer die Pflicht habe, das zu unterlassen und den Bus zu fahren. Es hat ihn offensichtlich niemand daran gehindert. Die Fahrgäste haben es auch alle einfach zur Kenntnis genommen.
Die waren starr vor Angst. Die haben gedacht, was passiert jetzt, wenn der den Gebetsteppich wieder einrollt? Die Türen waren zu, die kamen nicht raus. Der geht wortlos dahin, fängt an zu beten. Ja. Die warteten auf Allahu Akbar. Ja. Ja, verstehst du, die haben Schiss gekriegt, dass der die Knarre zieht und die alle abknallt.
Aber ehrlich, hättet ihr das mitgemacht?
Ich musste so lachen, als er das gelesen hat.
Wenn du in den Bus gesessen hättest, mal ehrlich, was wäre passiert?
Ich kann Bus fahren. Also ich hoffe, er hat den Schlüssel nicht mitgenommen, aber ich kann auch kurz schließen, wenn das ein altes Modell ist. Ja. Aber ich hätte, also bestimmt, erstens mal hätte ich das nicht mitgemacht, zweitens mal, ganz ehrlich, stell mal vor, dass, also zu Zeiten von Monty Python, der Ritter der Kokosnuss, wäre das doch wirklich ein grandioses Stück Comedy gewesen.
Ja.
Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage an Milena nochmal und nach Österreich. Wie ist es eigentlich bei Frauen mit Penis genau? Sind die auch Kopftuchtrag verpflichtet dann? Ja, oder?
Jetzt hast du mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Mit dieser zweifelsohne sehr wichtigen Frage habe ich mich in letzter Zeit wenig beschäftigt.
Boris, ich glaube, das kann ich islamdogmatisch beantworten, weil Schwule sind zu steinigen oder von Dächern zu werfen. Das heißt also, wenn einem Islamgelehrten vorher der Mann in Frauenkleidern unterkommt, wird er bestimmt ganz schnell als Schwuler, als unwert irgendwie abgetan und dann aus der Umma entfernt. Und damit stellt sich vermutlich die Frage nicht.
Das ist ja widerlich. So. Tatsächlich meinst du wirklich, dass er seine Freiheit nicht ausleben kann unter dem Islam?
Ich fürchte. Ich
das
fürchte.
Ist ja furchtbar.
Also führende islamkritische Schwule erklären mir, der Islam sei sehr schwulenfeindlich. Herzlichen Gruß an Ali Udu in dem Fall. Das steht zu befürchten, ja. Lustig auch am Rande, also not, aber natürlich ebenfalls ein Schlaglicht in die Richtung ist, was in Irland passiert ist. Die Jürgen Freiheit schreibt, ein Asylbewerber soll in Irland eine Amerikanerin getötet haben. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der die Dame Jamie Carmey gekannt haben soll und auch ihr Lebensgefährte gewesen sein soll. Es soll sich um einen Asylbewerber aus dem Nahen Osten handeln, der in einem Asylzentrum in Killarney lebte. Ermittler befürchten, dass er versuchen könnte, Irland zu verlassen. Nun gibt es eine europaweite Suche nach ihm. Die Pointe an der Geschichte ist, diese Amerikanerin Jamie Carmi hat sich als starke Migrationsaktivistin aus Amerika nach Dublin verfügt, hat gegen die amerikanische Behörde ICE geschossen online und erklärt, dass sie eine große Unterstützerin dieser Migrationsbewegung nach Europa sei und ihren Freund, der sie jetzt vermutlich ermordet hat, als den liebsten Menschen der Welt bezeichnet und erklärt, wie toll es sei, mit einem Araber zusammen zu sein. Ja, welch bittere Geschichte.
Ja, aber auch eine ganz bittere Geschichte, nochmal Österreich, ne? In Wien. Das ist also ein Vergewaltiger, der dann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde und vergewaltigt hat. Ja? Also,
Ein Syrer,
ja. Der war im September 2018 nach Österreich gekommen und hat Asyl bekommen. So, vor einem Jahr wurde der schon wegen Vergewaltigung angezeigt. Im Oktober 2025 nahm ihn die Polizei wegen einer neuerlichen sexuellen Attacke auf eine Frau fest. Und jetzt muss man gucken. Dann ist er im Oktober aus der U-Haft entlassen worden. Also ich meine, das frage ich mich, der war ja schon Wiederholungstäter. Es war ja absehbar, dass der so weitermacht. Also Ärzte sitzen im Gefängnis, weil sie ihre Patienten schützen wollen. Und ein Mann, der bereits wegen Vergewaltigung angezeigt war, dann noch von der Polizei wegen einer Attacke festgenommen wurde, der kommt frei. Aber jetzt kommt der Clou. Und dann wird er 2 Monate später verurteilt und bleibt frei, weil das Urteil erst 6 Monate später rechtskräftig wird. Und in dieser Zeit hat der eine 16-Jährige vergewaltigt. Das ist doch völlig irre. Das kannst du doch keinem Menschen erklären.
Ja, das ist oder? Deutschland. Doch, wenn du die
Berliner General... Warum ist das Urteil erst 6 Monate später rechtskräftig? Das ist ein Straftäter. Warum ist das nicht sofort?
Weil die das wollen, Milena. Die Morde wie die Vergewaltigung sind... It's not a bug, it's a feature. Das nennt sich Umvolkungspolitik. Das ist gewollt.
Ja, das Schlimme, es trifft allerdings
das
auch nicht
doch
alle,
das,
ja.
Das Schlimme ist doch das, dass das inzwischen nur noch ein Einspalter ist. Also in der Zeitung. Mhm. Das interessiert doch keinen mehr. Das ist doch Alltag.
Ja.
Und dieses Detail mit denen, dass man sagt, wie kann das denn sein? Und der muss doch sofort weggesperrt werden und so weiter. Das ist.
Der war ja weggesperrt. Der ist dann entlassen worden.
Ja. Irre.
Vor seinem Prozess.
Ja, völlig irre.
Ja, völlig irre.
Tja. Versuch das mal, wenn du einen Maskenattest geschrieben hast, was irgendwelche Formfehler hatte, dann sitzt du im Knast. So lange bis dann nach
genau
Jahren.
Ganz genau so.
So ist es, ja. Also,
und jetzt ist eine 16-Jährige für ihr Leben traumatisiert. Ja? Die muss traumatisiert und vergewaltigt durchs Leben gehen. Und schuld sind Juristen und Polizisten, die niemals dafür, die Polizei in dem Fall etwas weniger, aber Juristen, die wahrscheinlich nie dafür, zur Rechenschaft gezogen werden, ganz sicher sogar nicht.
Und vergessen wir nicht Nancy Faeser und Angela Merkel, die das Ganze führend verantworten und heute Alexander Dobrindt und nichts dagegen tun, obwohl sie genau dafür...
Das war jetzt Wien, ne? Das war jetzt nicht...
Achso, Entschuldigung, das war Wien, richtig, das war Wien. Aber kommen wir gleich nach Deutschland. Da meldet Apollonius, mehrere Freibäder in Baden-Württemberg wurden zu Beginn dieser Badesaison zu einem Brennpunkt polizeilicher Einsätze, weil, Zitat, Nordafrikaner aus Frankreich sie überfielen. Jetzt ziehen die Städte Konsequenzen und verschärfen die Regeln drastisch. Die Regeln sollen jetzt so aussehen, dass in Kehl und Mülheim die Besucherkapazitäten von 1600 auf 1400 Personen verringert werden. Zudem müssen Besucher beim Kauf einer Tageskarte ihre Personalien angeben und einen Lichtbildausweis mitführen. Ich berichtete letzte Woche, dass das in Berlin schon lange der Fall war. Effekt eher gleich null. Aber Kehl und Mülheim, schön, dass ihr das Jahre später so macht wie euer Hauptstadtslamm auch. Mal sehen, was es bringt. Ebenfalls Baden-Württemberg aber, und jetzt haltet euch fest, da vermeldet die Welt, künftig soll die Nationalität grundsätzlich in polizeilichen Pressemitteilungen genannt werden. Ihr habt euch nicht verhört. Der Innenminister Baden-Württembergs Hagel erklärte, Achtung, wer vertrauen wolle, müsse auch Klartext reden.
Ist der CDU oder Grün?
Das ist eine gute Frage.
CDU.
Ja?
Aber, ja, hätte ich jetzt mal getippt, aber ne, man weiß ja nicht.
Aber ist witzig, oder? Dass sie
aber
also,
trotzdem, also erstaunlich.
Ne?
Ist ja verrückt, das ist ja... Das ist ja wie früher.
Naja, die brechen langsam an allen Stellen ein. Ich erinnere
mit
an diese...
Mit der Brest vielleicht.
Nee, die haben einfach die Buchse so voll. Ja, also auch die Grünen hier, Anton Toni Gallert-Hofreiter und sein Pudgy-Pudding-Teilchen Banasch-Vorsitzender haben ja auch erklärt, sie gehen jetzt pumpen in die Muckibude, weil sie das Männerbild verbessern wollen, weil junge Männer die Grünen nicht mehr wählen, weil sie so männerfeindlich sein.
Ja, weil die ehemalige Klientel der Grünen rein marketingmäßig sind, die abgewandert zu den Linken oder eben zu den Revoluzern der Antifa, die man ist ja noch keine Partei, aber die haben da mehr zu tun. Den Grünen laufen die Leute weg, deswegen kommen jetzt die Männer, der richtige, kräftige Mann, der gut durchblutete Mann, der Mann, der mit dem Leben steht, der gehört auf jeden Fall zu den Grünen. Die probieren eine neue Zielgruppe aufzubauen.
Ja, aber das Irre ist ja, damit Anton übernehmen Hofreiter. Sie ja, Toni Hofreiter, der promovierte Florist, ja. Damit übernehmen sie ja das Männerbild der Rechten, weil Gesundheit und Sport sind ja Nazi. Und das ist ja schon geil. Also jetzt
wenn ich jetzt noch einen Grünen mit dem Dackel sehe, dann flippe ich aber aus.
Richtig, ne? Ganz genau. Und Milena, warte, es kommt. Wetten, dass es bald so grüne Hundedecken irgendwie in deren Shop zu kaufen gibt. Das Irre ist ja, die haben ja gute Marketingleute dahinter sitzen, also die gleichen Marketingleute, die Grünen erfunden haben und sowas Annalena Trampolina auf solche Posten bringen, wissen ja genau, was sie da tun. Und wenn die jetzt so verzweifelt sind, dass sie der Rechtsavantgarde hinterherrennen, also im Prinzip haben Martin Sellner und Christian Schneider es geschafft, den Grünen jetzt ihre Marketingkonzepte vorzugeben, weil die beiden posten ja gerne, wie sie Sport machen und fit aussehen, tun sie ja auch wirklich und sind sie ja auch. Aber damit machen die Grünen jetzt ja Nazi-Propaganda. Die müssen ja völlig verzweifelt sein.
Die sehen aber nicht so aus, verstehst du?
Nein, werden sie auch nicht.
Wenn du die anguckst, dann kommst du nicht auf die Idee, wahrscheinlich das zu vergleichen.
Nee, ich gucke die ja auch nicht an. Das tut ja auch keiner. Wahrscheinlich ist denen aber aufgefallen, dass ihre Frauen selbst lieber Martin Sellner und Christian Schneider angucken und sich das wahrscheinlich auch nicht eingestehen. Aber wenn die Augen zumachen, wer weiß, an wen die denken. Ja. Ja, ihr Lieben, ganz am Ende die deutsche Wirtschaft. Russia Today meldet, Deutschland meldet die höchste Zahl von Unternehmensinsolvenzen seit mehr als 20 Jahren, also 21 Jahren genau, mit 5.000 Unternehmensinsolvenzen im zweiten Quartal 2026. So berichtet das Halle-Institut für Wirtschaftsforschung, das IWH, und die Junge Freiheit, Russia Today zitiert das. Das können die Insassen der Europäischen Union natürlich nur mit VPN selbst nachlesen. Aber dafür, kleiner Tipp, geht auf paulbrandenburg.com/Selbstverteidigung und lest dort auch alles über VPNs, und zwar ohne Werbung, Sponsoring, versteckte Affiliate-Links, selbst recherchiert von uns dank eurer Spenden. Wer also in die Technik einsteigen will, hat damit jeden Grund. Und,
ja. Ganz kurz. Du hast von 5.000 Insolvenzen gesprochen. Mhm. Also ich hab gelesen, dass im ersten Halbjahr 26 rund 13.000 Unternehmensinsolvenzen registriert
wurden. Ja, hier schreiben Sie im zweiten Quartal.
Ah, also dann bin ich im ganzen Halbjahr. Also genau, im ersten Halbjahr sind es 13.000. Okay.
Ja. Sauber, passt ja. Und im zweiten Quartal sind es 5.000. Also über Volkswagen haben wir schon oft gesprochen. Jetzt meldet die Junge Freiheit. Der Volkswagen-Vorstand hat Medienberichten zufolge nur neue drastische Sparmaßnahmen für den Konzern ausgearbeitet. Demnach sollen dem Aufsichtsrat Pläne für die Schließung von 4 deutschen Werken vorgelegt werden. Betroffen werden die Standorte Zwickau, Emden, Hannover und das Audi-Werk in Neckarsulm. Bis 2030 will Volkswagen dem Bericht zufolge weitere 50.000 Stellen streichen.
Ja, aber das wird eine ganz große Katastrophe. Der Aufsichtsrat hat erstmal gar nichts beschlossen, ja, und das wird sich jetzt Jahre hinziehen, auch weil der Betriebsrat bei VW enorm stark ist und das Land sitzt ja auch noch drin mit 20%. Also das wird über Jahre gehen, die haben ja auch schon große Proteste angekündigt. Also im Moment ist nichts beschlossen und die Arbeiter sind erleichtert, ja, weil erstmal nichts passiert. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass VW auf dem Weg nach unten ist, aber so im Sturzflug, ja. Ja. Ich meine, wahrscheinlich haben sie immer noch das Ziel, dass sie bis 2050 klimaneutral werden wollen. Das schaffen sie also natürlich durch Insolvenz schafft man das. Und es fehlt an allem, auch das richtige Personal. Emanuel Böminghaus schreibt auf X, dass einfach die Ingenieure und die Softwareentwickler zu schlecht sind in Deutschland. Das läge im Grunde an der beschissenen Bildung, weil nämlich Mathematik, also die MINT-Fächer, Mathematik, Technik und so weiter, über Jahre vernachlässigt wurden.
Ja, aber die sind ja auch frauenverachtend und ausländerfeindlich, die Fächer. Das ist ja...
Ja, also... Ja. Ja, bitte.
Darf ich noch Drama hinzufügen? Und zwar, es sind nicht 50.000, es geht insgesamt um 150.000. Das wurde Ende letzten Jahres schon gesagt auf einer Sitzung, auf denen ein mir persönlich bekannter großer Hamburger VW-Händler war. Da mussten die Handys vorher abgegeben werden. Und eine lustige Geschichte, und zwar aus der letzten Woche, auf den Toiletten bei VW. Wisst ihr, was da für ein Plakat hängt oder was da für ein Kleber ist? Nein. Habt ihr das gehört?
Wollen wir es wissen? Ist es so,
dass ihr möchtet es auf jeden Fall wissen. Da ist ein Kleber, da steht drauf: Du möchtest aufgeben, du kannst nicht mehr, dann denk an deine Arschhaare. Sie sind immer im Dunkeln, machen jeden Scheiß mit und wachsen dennoch einfach weiter. In diesem Sinne, never give up.
Gut, das ist aber nicht offiziell von VW dorthin gehängt, sondern das hat irgendjemand an die Wand geschlagen.
Aber das haben, ist ziemlich geil.
Das haben die Mitarbeiter, das hängt auf den Toiletten. Er hat mir ein Foto geschickt davon, das finde ich schon sehr geil, muss ich sagen.
Also die Mitarbeiter VW sind die Arschhaare des Konzerns, nehme ich da aus. Nach eigener Einschätzung, nicht meine Behauptung. Passt aber ganz gut zu dem, was Lars Klingbock, unser Gallertberg, das höchste Gallertberg im Antifa-Gebäude, Gebirge, ja so sagte. Das ist ja der Finanzminister, der sagt, er braucht keine Zahlen, um zu wissen, was richtig ist. Der hat nämlich jetzt die Quittung dafür bekommen, des Marktes, beziehungsweise eine klare Ansage, auch darüber natürlich mehr im nackten Geld, aber zumindest erwähnt werden soll es an dieser Stelle, denn das Bid-to-Cover-Verhältnis lag bei 0,7. Was heißt das? Herr Klingbock versuchte, mal wieder Staatsschulden zu platzieren. 1.000 Milliarden will Deutschland ja über die nächsten Jahre zusätzlich aufnehmen. Ein relativ normaler Vorgang, grundsätzlich der Platzierung von Staatsschulden. Am Mittwoch allerdings ist es erstmals dazu gekommen, dass eben so wenig Menschen nachfragten, so wenig Großinvestoren, die typischen Erstkaufaufkäufer solcher Staatsanleihen, das sind dann riesige Unternehmen wie BlackRock, Vanguard oder irgendwelche Pensionsfonds aus dem Ausland. Das Nachfrageverhältnis oder das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage lag nämlich nur bei 0,7 und das ist deutlich weniger als 1. Das ist die normale Mindestnachfrage. Normalerweise wollen das reichlich Leute haben. Was bedeutet, dass die Finanzmärkte Deutschland eben zu den dort vorgesehenen Zinsen keine Kredite geben wollen, so unbedingt. Und diese Zinsen sind schon deutlich höher als vor einem Jahr. Das heißt, Deutschland hat es immer schwerer, sich für niedrige Zinsen Geld zu beschaffen. Das ist ein Problem, das Donald Trump und die Franzosen sehr, sehr gut kennen und jetzt auch Herrn Klingbock in seine Budgetplanung immer weiter einschränkt.
Stanley warnt jetzt übrigens auch aktuell vor französischen Staatsanleihen. Ja, also Deutschland und Frankreich, die Treiber der EU. Das könnte ja vielleicht noch was Positives bewirken, wer weiß. Aber das Problem ist, das Vertrauen ist weg. Ja? Ja. Also und ich meine, dieser Fakt, den du gerade erzählt hast, sagt mehr aus als das, was Merz 15.000 Mal sagen könnte. Es ist ganz klar, Deutschland ist am Arsch und alle anderen draußen wissen das. Mhm. Ja. So, und investieren halt nicht. Das ist eine ganz normale, aber ist eine Bankrotterklärung.
Aber du weißt, was Merz gesagt hat, oder ihr wisst, was Merz gesagt hat. Der hat sich ja nämlich auch geäußert über die deutsche Wirtschaft.
Ach so.
Mhm. Ja, der hat ohne Scheiß auf X, ich hab's selbst gelesen, es geht aufwärts.
Ja.
Die Betriebe verzeichnen wieder Aufträge, Auftragszuwachs. Es geht ein dickes Stück voran. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, jetzt sinngemäß. Ja. Wir müssen noch weitere Anstrengungen haben, aber es war eine Hurra, wir gewinnen. Also ich sah wieder den Führer im Bunker sitzen und sagen, ja, das Wunder gescheht. Wir werden den Russen jetzt bezwingen.
Und sein Adlatus Söder hat ein Plakat veröffentlicht mit: Es geht voran in Deutschland und das ist gut so. Das ist so besser. Okay. Aber ja, hat er auf X, musst mal schauen. Aber noch ein paar andere Fakten: O2 Telefonica, mehr als 1.000 Jobs wollen die abbauen. 900 Arbeitsplätze beim Autozulieferer Albert Weber stehen da auf der Kippe. 2.000 Stellen fallen bei Hüttewerke Krupp Mannesmann HKM weg. So, und das waren jetzt nur die letzten 20 Stunden und 3 Minuten Recherche.
Ne? Wow. Und Herr Merz hat dazu gerade gestern doch folgenden wunderbaren Satz gesagt: Die besten Jahre Deutschlands liegen nicht hinter uns, sondern, und jetzt kommt's, wir haben gute Jahre vor uns. Ist das geil? Ist das in der Formulierung geil? Die besten Jahre liegen nicht hinter uns. Und jetzt alle so im Kopf schon weitergedacht. Und dann sagt er, wir haben noch gute Jahre vor uns. Ja.
Das sagst du normalerweise einem 75-Jährigen nach seiner Generaluntersuchung im Krankenhaus.
Ah, ihr Lieben, besser wird's nicht. Damit rufe ich euch zu, was ich schon so oft sagen musste. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Boris Brandt und Milena Preradovic. Das war Nummer 250 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, Geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und gebt euch einen bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein Foto.